Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring, Jagdschule Kretschmer, Will und Apel.
Ja, der Totschlagfall, ne? Genau. Ja, die sind ja damals in Nordrhein-Westfalen haben wir das, sind die verboten worden und dadurch haben natürlich die Lebendfallen als Alternative eine höhere Bedeutung bekommen und da ist jetzt bei den Nebenfallen ist natürlich der selektive Fang sehr, sehr schön. Man kann immer ein Tier fangen und kann nachher entscheiden, ob man es entnehmen will oder ob man es wieder laufen lässt. Ich sag mal zum Beispiel, wenn Igel oder Hase oder irgendwas drin ist, dann lässt man ihn einfach wieder laufen. Genau.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe Thomas von der Krefelder Fuchsfalle. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, hallo Max. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich glaube, ich habe auch gerade noch mal vorher euer Instagram so ein bisschen durchgescrollt. Ihr werdet schon, euch werden schon einige Leute kennen. Aber ich denke, es wäre vielleicht einmal nicht schlecht, wenn du dich vielleicht einmal vorstellst und vielleicht auch das Unternehmen, was du repräsentierst.
Ja, ganz genau. Ich bin Thomas. Ich komme aus Krefeld oder wir kommen aus Krefeld, wie der Name Krefelder Fuchsfalle ja schon sagt. Und ja, im wahren Leben bin ich Landwirt und Vollerwerbslandwirt, habe einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, den ich mit meiner Frau und den drei Kindern bewirtschafte. Und mit Georg, meinem Kompagnon, haben wir dann die Fuchsfalle vor 15 Jahren entwickelt und da machen wir halt die Fallen.
Wie kam es dazu, zu der Idee?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ganz witzig. Ich war eigentlich genauso entspannt wie jetzt hier. Bei Bier und Schnaps haben wir nach dem Schlüsseltreiben haben wir uns mal nach einer Niederwildjacht, die dann nicht ganz so erfolgreich war, haben wir uns dann überlegt, hier müssen wir mal was tun und haben dann die Ideen geschmiedet. Und ja, meistens ist das ja so bei Bier und Schnaps, dass die Ideen abends immer witziger werden oder immer konstruktiver werden, aber selbst am nächsten Tag waren die Ideen noch da und dann ging es halt los. An dem Sonntag haben wir dann nochmal telefoniert und dann ging es halt los.
Ich denke, die große Überschrift, die wir wahrscheinlich bei dem Thema jetzt bei dir haben, ist ja Niederwildhege. Du hattest mir ja schon mal so ein bisschen im Vorhinein gesagt, dass das Ganze so in zwei Teile eingezogen ist. Einmal die Jagd und einmal die Landwirtschaft. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich einmal mit der Landwirtschaft anfangen, oder?
Ja, da komme ich auch her, von der Landwirtschaft, genau.
Erzähl.
Ja, genau. Also im Prinzip, ich muss da immer an meine Kindheit zurückerinnern. Also da ist Landwirtschaft und Jagd gehören für mich eins und eins zusammen, weil beides an der Scholle klebt. Und ich bin als kleiner Stöpsel immer mitgegangen zu Hause auf die Niederwildjagd. Und ja, da habe ich immer noch so in Erinnerung, dass wir damals wie wir durch die Rüben gegangen sind, überall die Unkrautsamen in den Stiefeln waren und in den kleinen Stiefeln dann ich dann als Kind nachher nur noch auf diesen Samen lief und ja, das hat eigentlich, und da war ja damals sehr, sehr viel Niederwild. Ich habe jetzt 33 Jahre den Jagdschein, bin jetzt 52 Jahre alt, also man sieht, da sind schon ein paar Jahre, wo wir durch die Felder streifen zu Hause. Ja, und die Landwirtschaft hat sich halt komplett verändert in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Ja, und das ist für mich eigentlich der Ansatz für die Niederwildhege, einmal die Landwirtschaft zu betrachten und einmal die ja, Raubwildbejagung oder Prädatorenbejagung.
Ich musste da recht geben, also wenn ich mein Uropa, Opa jetzt auch, aber die sind, Opa ist nicht mehr so aktiv mit der Yacht und der ist früher eigentlich immer unterwegs gewesen und hatte mir dann die Geschichten erzählt, wie viel Hasen, Kaninchen, Fasane dort dann beim Klepperchen geschossen wurden oder erlegt werden konnten. Das Problem ist, dass man das, glaube ich, heute fast gar nicht mehr hat. Also ich komme ja aus Witten, also auch aus dem Ruhrgebiet. Und ich war bei einer, ich weiß gar nicht, wann das war, bei einer Niederwildjacht vor, ich glaube, das muss jetzt 8 Jahre her gewesen sein oder vielleicht sogar 9 Jahre schon, waren wir tatsächlich auf einer Hasenjacht, wo ich gedacht habe, komm, das wird jetzt spannend. Und ich glaube, Jagdkönig ist der geworden, der einen Hasen gesehen hat. Und es ist einfach nichts da gewesen. Und ich denke, dass das ja auch gerade was die Landwirtschaft und auch die Strukturierung, die wir in Deutschland haben, dass das da eine große Rolle mitspielt, gerade für das Wild, was wir in Deutschland haben. Wie siehst du das?
Ja, ist beides, ne? Wie ich eben schon sagte. Zum einen war natürlich damals das Raubwild von der jagdlichen Seite, das Raubwild war viel, viel weniger. Also damals in den 60er oder 70er Jahren ist bei uns der erste Fuchs geschossen worden im Feld. Das war eine riesen Aktion, als wenn heute einer einen dicken Keiler schießt. So war das bei uns im Niederwildrevier. Und heute schießt man halt, oder weiß jeder, wie viel Raubwild da ist. Aber die andere Seite ist natürlich die Landwirtschaft. Obwohl ich Vollerwerbslandwirt bin und davon lebe, muss ich sagen, die Flächenstruktur hat sich einfach deutlich geändert. Früher hatten wir viele kleinere Parzellen mit Wegen dazwischen, 1, 2, 3 Hektar und verschiedene Kulturen. Ich sag mal, jetzt aus den vielen Landwirten sind wenige Landwirte sind übergeblieben und die wenigen Landwirte haben die Flächen zusammengefasst und deshalb ist das auch Aufgabe der Landwirtschaft, wieder Randstrukturen herzustellen oder Flächen wiederherzustellen. Ich kann da zum Beispiel an einem Beispiel nehmen. Wir brauchen natürlich mit den Großmaschinen große Flächen, aber man muss unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Flächen, die für die Lebensmittelproduktion wichtig sind, also bei uns jetzt Kartoffeln und Kohl. Und man muss auch wissen, die Anforderungen heute sind da so hoch, wenn irgendwo eine Raupe im Kohl ist, dann wird der ganze Zug zurückgeschickt. Früher wurde die einfach, abgewaschen. Und aber die Flächen sind auf der einen Seite, die wo gewirtschaftet wird, aber auf der anderen Seite gibt es auch Randstrukturen oder müssen Randstrukturen da sein, wo dann Niederwild groß werden kann. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, dieses nebeneinander herzustellen, weil meine landwirtschaftlichen Maschinen sind auch nicht alle, bleiben wir jetzt mal bei der Pflanzenschutzspritze, sind auch nicht alle 33, 66 oder 99 Meter breit, sondern irgendwo habe ich einen Keil, irgendwo habe ich eine Ecke, wo ich natürlich hervorragend was machen kann und wo auch weniger wächst.
Du hast gerade mal einmal angesprochen, wenn du über Niederwild sprichst, was sind da die Arten, über die du da redest?
Ja, Hase und Fasan vorneweg, natürlich, Rebhuhn natürlich auch. Karnickel ist in Randbereichen noch vorzukommen, bei uns am Stadtrand noch ein bisschen häufiger. Aber der Hase ist der typische Zeiger, ob ein Revier von der Prädation ordentlich geführt ist. Ja.
Du hattest das eben einmal angesprochen, vielleicht da auch noch mal einmal zur Klarifikation. Intensivflächen, du hattest das eben mit Kartoffeln, Kohl. Was bedeutet genau Intensivflächen und was sind dann auch zum Beispiel jetzt gerade im Frühjahr Flächen, die zum Beispiel nicht bewirtschaftet werden?
Genau, mit den, was heißt Intensivflächen? Flächen, also die Flächen meine ich damit, wo Lebensmittel produziert werden. Ja, und die müssen gesund produziert werden, das ist unsere aller Grundlage. Das ist total wichtig. Aber auf diesen Flächen wird halt im Frühjahr geackert. Und überall, wo im Frühjahr geackert wird, diese Flächen sind nicht nutzbar für die Niederwildaufzucht, weil die Hasen sich dann drücken in dem kleinen Gründinger oder irgendwas, was ich unteracker, und dann halt kaputt geackert werden. Ich sag's einfach mal relativ platt. Und deshalb müssen wir andere Biotope schaffen, wo die sich dann zurückziehen können. Dort groß werden kann. Und bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, dass wir, ich habe das auch für unser Revier mal ermittelt, nur 8,7% der Fläche eines 340 Hektar Revieres im Frühjahr nicht geackert werden. Und da ziehen wir unser ganzes Niederwild groß. Und und da muss man einfach hingucken, wie viel Struktur habe ich in einem Revier, und das muss ich mir einfach angucken. Und sonst muss ich halt so Strukturen schaffen, in Zusammenarbeit natürlich mit den Landwirten. Klar.
Ich glaube, das Thema Greening-Streifen, vielleicht könntest du da auch nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ja auch noch so ein wichtiger Punkt, der da auch da auf jeden Fall zugehört.
Genau, ich sag mal, die Gelder sind ja vorhanden, entweder bei den Kommunen oder bei der EU, weil natürlich auch Randstrukturen angelegt werden sollen. Und so kann der Landwirt im Prinzip selber entscheiden. Und da sehe ich aber, ich wiederhole es mal gerne, nur die Flächen, die im Frühjahr nicht geackert werden. Wir machen zum Beispiel auch die Flächen, legen wir im Herbst an, im September. so dass sie im Frühjahr nicht geackert werden. Und dann können sie höchstens im Juli, August mal gemulcht werden, wenn die Hasen und Fasanen groß sind. Aber vorher auch nicht mulchen, am besten gar nicht ackern. Und dafür muss man halt durchs Revier einfach mit einem kritischen Blick durchs Revier gehen und sagen, ja, wo kann ich denn was machen oder wie kann ich da rangehen?
Nein, ist auch auf jeden Fall ein spannendes Thema auch, weil es ist ja nicht eine Sache, die damit zusammengeht. Es geht ja auch hinterher dann um Heckenpflanzung etc. Du hast die Randflächenstrukturen genannt, was ich zum Beispiel jetzt ein super spannendes Thema finde. Das wird überall gerade, ja, weil es erst am 1.4. oder am 1.3. Leinpflicht in Deutschland, gerade für die Jungtieraufzucht. Da auch nochmal bitte an die Leute, die vielleicht nicht aus der Jagd kommen, leint bitte eure Hunde an. Ich glaube, du kannst da ein Lied von singen als Landwirt.
Ja klar, wir sind natürlich direkt am Stadtrand von Krefeld. Da werden natürlich alle Hunde ausgeführt und solange die Hunde auf den Wegen bleiben, ist das überhaupt kein Problem. Problem ist, wenn die dann in die Flächen gehen und von der Deckung nochmal eben, da ist vielleicht auch ganz einfach zu merken, beim Niederwild brauche ich im Prinzip niedere Deckung, ja, dass das sie da unten runterkriegen kann. Also die hohen Strukturen mit Bäume und Hecken sind eher ein bisschen kontraproduktiv, weil da natürlich auch sich Greifvögel reinsetzen können und so weiter. Also die niedere Deckung, dass sie sich verstecken können, ist natürlich da entscheidend. Einfach zu merken, Niederwild, niedere Deckung.
Der zweite Teil von dem Ganzen ist ja dann tatsächlich die Bejagung und da kommt natürlich dann auch das Thema Krefelder Fuchsfalle dann dazu. Erklär doch mal bitte einmal für die Hörer und Zuschauer, übrigens jetzt seit neuestem auch bei Spotify kann man das Ganze als Video sehen, ist was ganz Neues, deswegen probiert das auf jeden Fall aus. Was ist die Krefelder Fuchsfalle? Was ist da besonders dran? Vielleicht auch nochmal Thema Fallenmelder zu dem Ganzen dazu. Wie wird das entwickelt? Warum? Du hast eben das Thema Naturschutz bei dem Ganzen nochmal angesprochen. Ich lasse dich da mal dich mal austoben.
Ja gut, ist auch ganz gut, Max. Also ich sag mal, 15 Jahre sind wir jetzt dabei und 15 Jahre Entwicklung jetzt in einer Minute zusammenzufassen.
Ach, muss ja keine Minute, so kannst du...
ist ein Stück weit schwierig. Also ich fange mal an, wo kommen wir her, warum haben wir das gemacht und wie sind wir da rangegangen? Im Prinzip haben wir gesagt, ja, wir brauchen irgendwas, weil wir alle berufstätig sind, weil wir alle überall zugange sind, was für uns jagt. Und deshalb sind wir auf die Fallenjagd gekommen. Also grundsätzlich ist das ja nicht schlecht, wenn einer für einen arbeitet, wenn man selber schläft. Und das war halt mit der Fallenjagd auch so. Und wir haben halt gesagt, oder andere sind ja da vorher auch drauf gekommen, dass das Betonrohr eigentlich das, ja, für den Fuchs das Nonplusultra ist, weil der Fuchs das im Prinzip kennt aus allen Durchlässen und alles, was da ist. Und wir haben im Prinzip aus dem mittleren Betonrohr mal so eine 80 cm Wippe ausgeschnitten, wo der Fuchs dann drauftritt und damit auslöst. Und das ganze Eisen und die Schieber und so weiter, das haben wir alles nach außen gelegt, so dass wir nur den Beton als Werkstoff haben, den der Fuchs kennt. Also der Fuchs ist ja mit Abstand das skeptischste Stück Wild, was man fangen kann.
Ich habe tatsächlich gedacht, dass das der Waschbär ist, der da schwerer zu bejagen ist oder vielleicht sogar der Marderhund. Aber du sagst, Fuchs ist auf jeden Fall das Anspruchsvollste, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also der Waschbär und der Marderhund sind vielleicht schwer zu bejagen, aber sind sehr einfach zu fangen, sagen wir mal so. Obwohl der Waschbär natürlich der cleverste ist, weil er natürlich von der Befreiung an die, er stellt hohe Anforderungen an die Falle von der Sicherung. Darum heißt es auch überall Waschbärsicherung in den Fallen. Wir haben in jeder Falle eine Waschbärsicherung, dass er nicht rauskommt, weil die sich sonst auch schon mal gegenseitig gerne befreien.
Ja. Habe ich auch tatsächlich schon mal in Videos gesehen. Auch eine interessante Sache. Wir sollten aber vielleicht noch mal einmal tatsächlich über das Thema sprechen, wie die Falle entstanden ist oder warum das überhaupt entstanden ist. Ich denke mal wahrscheinlich durch das Verbot Tötungsfallen.
Ja. Ja, der Totschlagfall. Ne? Genau. Sorry. Ja, die sind ja damals... In Nordrhein-Westfalen sind die verboten worden und dadurch haben natürlich die Lebendfallen als Alternative eine höhere Bedeutung bekommen. Und da ist jetzt bei den Lebendfallen ist natürlich der selektive Fang sehr, sehr schön. Man kann immer ein Tier fangen und kann nachher entscheiden, ob man es entnehmen will oder ob man es wieder laufen lässt. Ich sag mal zum Beispiel, wenn Igel oder Hase oder irgendwas drin ist, dann lässt man ihn einfach wieder laufen, genau.
Gerade was was auch vielleicht für Thema mit der Verdunklung angeht, habe ich auch eben ein bisschen rausgehört bei dir, dass es da dass das auch einer der wichtigen Aspekte ist, aber vielleicht kannst du es mal einmal erklären.
Ja, genau, der Tierschutz ist einfach bei der Fallenjagd ganz, ganz wichtig, dass die Tiere da drin nicht leiden. Und dazu gehört zum einen, dass die Fallen verdunkelt sind. Deshalb haben wir unten die Wippe ausgeschnitten und schieben, können dann die Rohre mit Nut und Feder ganz eng aneinander schieben, dass da auch kein Licht einfällt. Als zweites ist kein beweglichen Teil in der Falle. Die Wippe wird wieder arretiert. Und das dritte da zum Tierschutz ist natürlich die absolut kurze Verweilzeit, was wir natürlich über die Melder oder über die heutige Technik sehr gut machen können. Der Melder löst direkt aus und meldet es ans Handy des Jägers und somit kann ich garantieren, dass ich kurze Verweilzeiten in der Falle habe.
Ist ja dann nicht so wie früher, wo man dann einmal alles abfahren musste und gucken musste, wo ist was drin, sondern man weiß genau, wann und wie. Du hast eben am Anfang das so ein bisschen gesagt, das Ding arbeitet nachts, während man schläft. Insofern, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich wäre trotzdem gerne einmal noch auf das Thema Lockstoffe eingegangen und was man tatsächlich auch am besten benutzt, um bestimmte Arten zu fangen. Deswegen da nochmal an dich.
Genau. Vielleicht nochmal ganz ergänzend zu den Fallenmelder. Die haben ja die Statusmeldung morgens, genau, wenn man aufwacht um 7 und abends um 7 oder je nachdem, alle 12 Stunden melden die. Und das ist natürlich da nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung und nochmal als Ergänzung zum Tierschutz. Kommen wir zu den Lockstoffen. Ja, Lockstoffe, dazu muss man natürlich wissen, dass es drei unterschiedliche Arten gibt, ein Tier zu bewegen, irgendwo hinzugehen oder in die Falle zu gehen. Der erste ist die Neugierde, das ist ganz normal. Der Fuchs, das sieht man auch, wenn man am Hochsitz sitzt, der guckt in jeden Weg unter Last oder so, guckt da immer rein und guckt, ob da irgendwas so ist. Also ganz klar. Der zweite ist der Fraß, also im Prinzip der Köder, der hat Hunger und duftet da irgendwas oder riecht irgendwas und geht da auch aus Hungergründen hin. Und der dritte, das ist eigentlich die interessanteste Art, der Bejagung, das ist der, ich nenne es immer Argwohn. Also wenn im Prinzip ein anderes Stück Raubwild schon mal in der Falle war oder in dem Rohr war und das ist auch wechselseitig, ob es Marder, Iltis oder Fuchs ist, dann ist die Skepsis weg oder der Argwohn weg, weil der sagt, oh, da war schon mal einer, da ist was Interessantes, da gehe ich mal gucken. Ne? Jeder kennt das in der Ranz, wenn die Nase mal in den Wind halten und eine Art Genossen oder Artgenossin riechen, wie weit die ziehen und was das für eine Wirkung hat.
Nein, und was ist tatsächlich so das Beste, um zum Beispiel einen Fuchs zu fangen? Oder was ist das Interessanteste an Ködern, die man jetzt zum Beispiel in so eine Falle, in einer Falle benutzen kann?
Genau, es gibt ja einmal die Köder, die hergestellt werden und einmal die natürlichen Köder. Bei den hergestellten Ködern sind wie Schwarzwaldwässerle oder Wildmagnet oder alle anderen auch, die kann man dann da benutzen und reinsetzen. Das hat natürlich den Vorteil, die sind witterungsunabhängig. Und dann habe ich natürlich die natürlichen Köder wie Eier oder Aufbruch. Aufbruch geht natürlich nur in der kalten Jahreszeit und dann immer bitte nur in kleinen Mengen. Also nur der Duftaspekt ist ja oder der Riechaspekt ist ja entscheidend. Und die Eier sind natürlich dann auch so einzusetzen. Und da ist vielleicht ergänzend nochmal ganz interessant für viele Fangjäger, dass man das Stück Raubwild so ein bisschen an die Falle gewöhnt, ja, und dadurch mehrere Eier einsetzt. Nicht nur eins auf die Wippe legt, sondern auch mehrere Eier verteilt im Eingang und so weiter. Ich hatte einen Hühneralter, der bis 15, 20 Eier um die Falle verteilt, weil er sagt, jede Nacht kommt der Marder und holt sich einzeln oder der Fuchs und sagt, ich habe Zeit, ne? Ich habe Zeit eine Woche, bis der reingeht. Und der somit gewöhnt sich das Stück Raubwild an die Falle. Und hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp: Das Ei, was ich in die Mitte der Falle lege, dass ich das immer nicht längst auf die Wippe lege, sondern immer quer, weil der Marder und oder ein Stück Raubwild packt ja immer quer das Ei und nicht längst. Und deshalb geht es dann nochmal ein Stück weiter auf die in die Falle rein und löst dann auch sicher aus.
Tatsächlich spannend, das habe ich mir noch tatsächlich gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Was gehört denn sonst noch alles zur Bejagung tatsächlich dazu? Wir haben jetzt das Thema, Fallenjacht haben wir besprochen. Ich denke, da kommt wahrscheinlich noch Ansitzjacht, Baujacht dazu und die Lokjacht allgemein. Aber da gebe ich dir nochmal das Wort als Profi.
Ja, genau. Ich sag mal, wir reden ja über die Prädatorenbejagung. Die Fallenjacht ist ja nur ein Baustein des Ganzen und die Jagd halt, die Falle jagt halt, das ist der große Vorteil, wie ich eben schon sagte, dann, wenn ich nicht im Revier bin, ja, und bekomme dann halt meine Nachricht und kann hingehen. Und das ist also eine komplett andere Rolle. Trotzdem ist der Ansitz oder der Ruderplatz oder der Ansitz grundsätzlich auch eine sehr, sehr wichtige Jagdart. Und ich sag mal, das eine, die Fallenjagd heißt ja nicht, wenn ich das eine mache, heißt ja nicht, das andere zu lassen. Und gerade insbesondere bei der Ansitzjacht kann man ja auch locken. Also ich sag mal, mein Sohn, der ist zwar erst 18, aber der beherrscht das perfekt. Der holt sich die Füchse aus 300 Meter heran und bejagt sie dann. Ne? Also ich habe da auch, wie er Jungjäger war, oft mit ihm zusammengesessen und da macht schon Freude, wenn er da, wie er da, was er oder wenn er da jagt. Genau.
Man merkt, dass du da gerade ein ganz anderes Gesicht drauf hast. Ich glaube, mit dem Kind jagen zu gehen, dann ist wahrscheinlich für einen Vater das Beste, was passieren kann.
Ja, das ist so. Ne? Dat, also bei uns ist in der Familie sind halt mein Bruder ist Jäger, mein Vater ist Jäger, mein Schwiegervater war Jäger, meine Schwäger sind jagen alle, die Kinder fangen jetzt an zu jagen und das ist einfach, alle leben dafür, alle tun da was für und das ist natürlich was ganz Besonderes und das sehe ich auch als Aufgabe an, die Jagd und auch die Niederwildjagd in die nächste Generation zu führen, weil Jagd hat für mich den Begriff, den Zuwachs, den man generiert, abzuschöpfen. Ja, das heißt nachhaltige Jagd für mich. Und du hast es schon richtig erkannt, da passiert was bei mir. Ich will einfach die Jagd in die nächste oder die Niederwildjagd in die nächste Generation tragen.
Ich habe dann vielleicht jetzt mal eine kontroverse Frage an dich. Gerade auch, was die Bejagung angeht. Wie viel sollte man tatsächlich das Raubwild bejagen? Ich will jetzt nicht komplett böse klingen, aber wenn jemand zum Beispiel guckt, wie in England das gemacht wird bei den Estates, wenn die da die Fasanenjachten vorbereiten, da wird ja praktisch alles erlegt oder kann man glaube ich gar nicht mehr vom Erlegen sprechen, was überhaupt irgendwo ein Ei oder einem Rebhuhn oder einem Fasan schaden könnte. Da angefangen von der Elster bis hin zum Greifvogel bis hin zum Fuchs, Waschbär haben sie noch nicht so aktiv da. Und das finde ich zum Beispiel so ein bisschen sehr krass, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja auch finde, dass das Raubwild hat ja auch eine Aufgabe bei uns in der Natur. Und diese Komplettausrottung, sorry nochmal dafür, für die sich da jetzt angegriffen fühlen, aber ist halt so, diese Komplettausrottung vom Raubwild finde ich dann zum Beispiel sehr, sehr fragwürdig. Wie stehst du dazu?
Ja, Prädatorenbejagung heißt ja nicht Ausrottung, sondern heißt Reduktion. Und die Reduktion bezieht sich für mich immer auf ein erträgliches Maß, sodass die anderen Arten auch groß werden können. Und das ist halt so, ich kann nicht den Fraßfeind mit der anderen Art auf einer Fläche, das geht halt nicht. Ne? Und wir haben halt, bei den Krähen sehen wir was ganz Besonderes oder auch bei den Füchsen oder bei den Waschbären auch. Wir haben da einfach in den Städten und überall haben wir so viele Refugien, wo nicht gejagt wird und wo die dann sich so explosionsartig vermehren. Und im Prinzip ist halt Augenmerk wichtig, dass beides miteinander geht. Ich sag mal, in der Natur ist es ja auch nicht so, dass man alles sich selber überlassen kann, sondern wir müssen da eingreifen, also aber auch mit einem Monitor oder mit, ja, wie soll ich das sagen, regulierend eingreifen, weil viele behaupten zwar, die Natur könnte man sich selber überlassen, aber das tun wir Menschen ja auch nicht. Ne? Wir versiegeln ja auch sehr, sehr viele Flächen, wir bauen Straßen, wir bauen Autobahnen, wir greifen ja auch in die Natur ein. Und deshalb ist es für mich wichtig, dieses immer im Gleichgewicht zu halten und zu gucken, was will ich denn? Ich nehme mal ein Beispiel. Bei uns zu Hause ist der Kiebitz Das ist eines der letzten Arten oder letzten Vorkommen da bei uns um Krefeld rum auf den Flächen. Der brütet immer auf den Äckern und da machen wir das halt zusammen mit den Naturschützern. Die stecken die Flächen aus und wir ackern dann drumrum und da ist natürlich auch ein kleinerer Prädatorendruck ist natürlich auch vorteilhaft, so eine Art vor dem Aussterben zu retten.
Finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Aspekt, wie du es gerade gesagt hast, den Kiebitz dort zu schützen. Aber das ist ja jetzt zum Beispiel nicht so, wie ich das gesagt habe, da in England. Aber ich glaube, das Thema ist einfach so, dass man alles in Maßen machen sollte. Und wie du das eben gesagt hast, wird reguliert, nicht ausgerottet. Ich glaube, damit hast du die Frage auch ganz gut beantwortet. Wir haben ja eben so über die Ansitzjagd gesprochen und dass dein Sohn da auch lockt. Wie sieht das aus mit dem Luderplatz tatsächlich? Wie würdest du da vorgehen? Macht das Sinn, am Luderplatz anzusitzen? Ich habe tatsächlich mal gehört, Luderplatz und Kirrung verboten. Das hat mir der Wesley Henn gesagt. Er hat gesagt, wenn du mit deinen Freunden zum McDonald's fährst und jeden Tag wird ein Freund bei dir beim McDonald's erschossen, dann fährst du auch nicht mehr zu dem McDonald's hin. Aber wenn der Freund auf der Fahrt zum McDonald's erschossen wird, dann weißt du nicht, dass der McDonald's das Böse ist.
Ja, gut. ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, aber das ist so ähnlich, wie ich eben sagte, mit den Eiern. Man muss das Raufen in eine Gewöhnung bringen, wenn man es bejagen will. Und da ist der Luderplatz natürlich ein guter Aspekt. Aber bitte, bitte mit kleinen Maßen und nicht mit ganzen, ja, mit Riesenmengen, sondern einfach nur mit kleinen Maßen. Und zum Beispiel das Fallwild, was ich im Revier finde, immer wieder an denselben Platz zu bringen und dann stellt sich da eine Gewöhnung ein und die sollte ich schon nutzen, ja.
Das heißt, nicht die kompletten Aufbrüche von der Drückjagd alle auf einen?
Nein, Himmels Willen, ist ja auch nicht erlaubt, auch jetzt gerade, ich sag mal, bei den Schweinen ist es ja noch ganz, da sollte man schon die Sammelstellen daneben oder muss man die Sammelstellen nehmen, um auch die Seuche da.
Ich wollte es nur einmal, dieses so ein bisschen, ja.
Genau.
Aber dann wissen wir ja alle. Ich glaube, eine interessante Sache haben wir noch, gerade was Baujacht angeht. Da war ich tatsächlich mal mit, das habe ich gesehen. Wie stehst du dazu? Wie schwer oder wie wichtig ist der Punkt gerade in der Niederwildhege?
Ja, ist natürlich umstritten, die Baujacht vom Tierschutz her, das wissen wir alle. Wir haben jetzt in Niedersachsen haben wir es ja beim Landesjagdgesetz gesehen. Also bei der Baujacht sollte schon eine schnelle, eine Kunstbau oder eine Strommiete sollte man bejagen. Ganz tief verklüftete Naturbauten, die sollte man eigentlich in Ruhe lassen, um da auch, weil das einfach zu gefährlich ist für Hund und ja auch das Tier, was da drin ist. Ja.
Du hast es gerade angesprochen, Jagdgesetz. Wie hast du tatsächlich zu den Änderungen gestanden, auch gerade was das was Ausbildung der Hunde angeht, Baujacht? Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, man muss da mit Augenmerk rangehen. Das ist das Wichtige. Und wichtig ist, dass wir Jäger die Verantwortung da auch halten, weil wir draußen sind. Wir wissen, was da los ist. Und deshalb sage ich auch immer, Landwirtschaft und Jagd ist da sehr, sehr wichtig. Und du hast mit den Hunden angesprochen. Wichtig ist natürlich, gute Hunde vernünftig auszubilden zur Jagd. Und wenn man das mit Augenmerk tut, ist das überhaupt kein Problem in meinen Augen. Ja.
Also ihr seid ja mittlerweile, du hast eben gesagt, 15 Jahre dabei, ist ja schon eine Institution. Jeder kennt wahrscheinlich unter den Jägern mittlerweile Krefelder Fuchsfalle. Wo geht's bei euch hin? Was ich zum Beispiel total interessant finde, ist gerade Social Media. Ihr seid ja jetzt auch mit mehreren Jagdinfluencern unterwegs. Wir hatten da im Vorhinein schon einmal drüber gesprochen, dass ihr jetzt auch noch ein Revier praktisch ausstattet, um da was zu machen. Wie wichtig sind diese Projekte für euch und jetzt gerade auch in Bezug auf die neue Generation Jagd? Du hast ja eben gesagt, du willst das Ganze weitergeben, das, was du auch erlebt hast, dass das weiter fortgesetzt werden kann. Wie wichtig sind da diese neue Arten der Medien für euch?
Ja, wie soll ich das sagen? Wichtig, also das ist eine innere Überzeugung, weil ich einfach sage, ich bin Niederwildjäger, ich nehme teilweise zur Drückjagd nämlich die Flinte mit, weil ich einfach sage, weil da einfach Sachen gut zu erleben sind und gut zu erlegen auch sind. Und das ist meine Passion, da komme ich her. Und ich sag mal, es gab ja auch jahrelang oder jahrzehntelang dass alle nur über Sauen und über Rotwild und über Rehwild und Schalwild gesprochen haben, aber die Jagd vor der eigenen Haustüre im Prinzip ein Stück weit vergessen wurde. Und wir wollen jetzt einfach auch die jüngeren Leute, genauso wie ich es mit unseren Kindern mache oder auch in unserem Freundeskreis mit unseren Kindern machen, die wollen wir an die Jagd, auf dieser Jagd mitnehmen. Und da muss man einfach diese tiefgreifenden Zusammenhänge, wie wir sie eben gesagt haben, zwischen Landwirtschaft, Jagd und Naturschutz, wir müssen alle am Ende in ein Boot, weil wir am Ende haben wir alle dasselbe Ziel. Wir wollen die Artenvielfalt, wollen wir erhalten und deshalb müssen wir uns da aufeinander, müssen wir da miteinander, nicht aufeinander, wir sind beieinander, miteinander arbeiten. Und da ist natürlich, sind natürlich die sozialen Medien wichtig, um auch erklären zu können, was wir tun da draußen. Ja.
Gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen, ich verfolge euch da auch schon jetzt ein bisschen länger. Finde das auch sehr, sehr interessant, wie ihr das Ganze zeigt. Deswegen hatte ich ja eben auch schon mal vorhin dann gefragt, ob es möglich ist, dass wir mal zu euch kommen und da vielleicht was filmen. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch nochmal einen Termin machen. Ja, ich denke auch, dass das für unsere Community sehr, sehr interessant ist. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast und dass wir das Thema besprechen konnten. Ich glaube, ihr habt jetzt, wenn die Folge aufgenommen wird, ist die Messe schon gelaufen. Ihr seid, glaube ich, jetzt gerade in der Messe in Neumünster, richtig?
Ja, ganz genau.
Ihr seid ja aber trotzdem, ich habe euch, glaube ich, auch in Salzburg gesehen.
Ja, genau. Ja. Salzburg also, waren wir, in Dortmund waren wir natürlich.
Ihr seid ja mittlerweile auch überall vertreten. Das heißt, ist das der beste Kontakt oder das Beste, um mit euch in Kontakt zu treten? Oder sagt mal bitte einmal an den Zuschauern und Zuhörern, wie man am besten ja mit euch kommuniziert und wenn man Interesse an der Falle hat oder vielleicht auch an der Beratung oder einem netten Gespräch mit dir, wie man euch erreichen kann.
Ja, ganz einfach, also halt über die Medien, Social Media sowieso, über E-Mail natürlich auch oder auch konservativ noch übers Telefon natürlich sind wir da erreichbar und das ist auch so, wir haben auch zu Hause einen Seminarraum, wo wir dann auch Lehrgänge machen für die Fallenjacht und also auch bei uns zu Hause sind auch Jägerringe oder Kreisjägerschaften oder wer auch kommen will, kann gerne reinkommen. Wir haben einen Familienbetrieb, irgendeiner Vater, mein Sohn oder mein Bruder oder meine Frau oder Birgit oder irgendjemand ist da und sind immer alle herzlich willkommen. Und ich sag mal, deshalb freue ich mich auch, wenn du kommst. Also ich sag mal, wenn man vor Ort hat, alles mal gesehen hat, dann erfährt man das vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn man es erzählt bekommt.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ja, ich denke, es war ein interessantes Gespräch. Wir haben das mal einmal alles so ein bisschen angekratzt, was zur Niederwildhege dazugehört. Wenn ihr spezifische Fragen habt, ich denke mal, den Thomas kann man bestimmt nochmal einladen, wenn dort spezifische Sachen besprochen werden sollen. Schreibt es bei uns in die Kommentare. Sagt Bescheid, wenn ihr sagt, okay, das und das, da sollten wir ein bisschen tiefer nochmal drauf eingehen. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank.
Besten Dank dir nochmal für die Einladung hier und an alle. Also ihr seid herzlich willkommen auch bei uns am Hof.